Mittwoch, eine neue Folge des Fichtel-Podcasts und ich sage es Mittwoch, weil möglicherweise hört ihr den Podcast ja erst Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag oder Dienstag, aber dieser Mittwoch ist ein besonderer Mittwoch. Wir podcasten heute am Kindermitbringtag im Landratsamt und insofern kann es durchaus sein, dass man im Hintergrund immer mal Stapfen, Stampfen, Schreien hört. Das hat nichts mit uns zu tun, das sind einfach nur die vielen Kinder, die heute hier im Landratsamt mit dabei sind und ihre Eltern zur Arbeit begleiten dürfen, weil Buß- und Bettag und dann ist natürlich keine Schule. Und insofern sind sehr viele Kinder heute hier im Landratsamt unterwegs. Also wundert euch nicht, wenn es zwischendrin mal laut ist, das gehört dazu. Bei mir sind heute, um mal zum eigentlichen Thema zu kommen, unser Landrat Peter Behrig und der Christian Frohmader, unser Oberchef für den Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz heißt es, glaube ich. Und genau das ist heute unser Thema. Schön, dass ihr da seid.
Hallo,
hallo in die Runde zusammen.
Ich denke, wir müssen mal wirklich ein bisschen ausholen. Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz, das klingt immer so ein bisschen furchteinflößend. Hier im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge ist es seit ein paar Monaten völlig neu organisiert worden. Warum ist es nötig und warum ist es so, wie es jetzt ist und wie ist es eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Warum ist es notwendig? Ja, vielleicht muss man an der Stelle ein bisschen ausholen. Es gab ja Zeiten, ich denke zurück an den Kalten Krieg, da hat man sich für den sogenannten K-Fall wirklich ganz hervorragend aufgestellt, gab es auch regelmäßig Übungen und die Pläne sind erneuert worden und im Grunde hat jeder in Behörden und bei den Organisationen gewusst, wenn der Fall eintritt, was zu tun ist. Und ja, nach Fall der Mauer und dieses Eisernen Vorhangs hat sich da vieles dann doch eigentlich auch zum Guten verändert. Ja, man hat eben weniger an diesen berühmten K-Fall gedacht und an Katastrophen gedacht. Und dann ist eben auch das eine oder andere, hat sich etwas zurückentwickelt. Und ja, dann kommt eine Pandemie, dann kommt ein Ukraine-Krieg, dann kommt plötzlich die Diskussion um Blackout-Energie. Und dann merkst du halt sehr schnell, dass sich viele Dinge nicht mehr wirklich so darstellen, wie du sie brauchst, wenn es dann darauf ankommt. Und das war für uns Anlass genug, im Kollegenkreis zu diskutieren und dann zu sagen, Mensch, wir müssen das Thema Katastrophenfall, Bevölkerungsschutz, wir müssen das unmittelbar beim Landrat anhängen in einer Stabstellensituation. Und dann haben wir natürlich auch überlegt, wer kann das machen, was brauchst du da für eine Person? Und ja, da brauchst du also diesen Experten auf der einen Seite und zum Zweiten natürlich so einen Menschen, der mit allen Wassern gewaschen ist und der eben ein sehr breites und fundiertes Wissen hat und der aber auch dann menschlich einfach passt, empathisch ist, der gut mit den Organisationen umgehen kann, der im Haus sehr gut umgehen kann und der eben auch den richtigen Fokus hat. Und deswegen haben wir uns dann irgendwann gefreut, wie der Christian Frohmader sich für diese Stelle interessiert hat und wie er dann zugesagt hat, dann ja, haben wir das ein oder andere Gläschen drauf getrunken.
Christian, erzähl ein bisschen von dir. Was bringst du mit? Was hast du gelernt? Was macht dich jetzt zu diesem idealen Bevölkerungsschützer, wie es der Landrat gerade beschrieben hat?
Ja, ich bin ja seit meinem 14. Lebensjahr im ehrenamtlichen Bereich bei der Feuerwehr in Marktredwitz ganz eng verwurzelt und kenne das Einsatzgeschäft praktisch vom Pike auf. Und habe dann so Anfang der 2000er Jahre entschieden, mein Hobby zum Beruf zu machen. Bin dann zur Regierung von Oberfranken gewechselt und habe dann die Ausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst absolviert. War dann in Deutschland unterwegs bei verschiedenen Berufsfeuerwehren, habe da entsprechende Erfahrungen sammeln können. Und habe dann eigentlich bei der Regierung 15 Jahre Katastrophenschutz im engeren Sinne gemacht. Habe also fachliche Beratung für die Landratsämter, die kreisfreien Städte gemacht und auch so die eine oder andere Katastrophe aktiv begleitet. Ich habe dann nebenher, um das Fachwissen zu vertiefen, ein Masterstudium gemacht zu dem Thema Katastrophenmanagement. Dann meine Masterarbeit bei der Uni in Wien geschrieben und war dann auch mal beim Bayerischen Roten Kreuz in Bayreuth, durfte da die technisch-taktische Betriebsstelle für den Digitalfunk aufbauen seinerzeit, bei der Stadt Bayreuth ein bisschen unterstützt zu dem Thema Alarmierungsplanung. Ja, und bin glücklicherweise jetzt in die Lage versetzt worden, seit letztes Jahr im Juli zum Landratsamt zu kommen und mal ganze Erfahrungen zu bündeln und da gesammelt hier, für uns als Bevölkerung im Landkreis einbringen zu können.
Mhm. Jetzt, wir lachen ja auch in der täglichen Arbeit sehr viel. Ich habe das erste Mal herzhaft gelacht, weil man das eigentlich immer so im Witz gesagt hat. Und ich dachte auch immer, das ist ein Witz, wenn man dann Master of Disaster sagt. Aber das gibt's ja wirklich.
Ja, das gibt's wirklich. Das ist das international anerkannte Abschluss. Das heißt tatsächlich Master in Disaster Management und Risk Governance. Das ist ein Running Gag, aber mit dem komme ich eigentlich ganz gut weiter.
Den Eindruck habe ich auch. Jetzt muss man, glaube ich, mal diese ganze Range ausbreiten. Bevölkerungsschutz umfasst was alles? Fängt wo an, hört wo auf? Wie viele Themen beackert ihr jetzt da?
Ich glaube, am besten ist es beschrieben, es fängt nirgends an und es hört dann nirgends auf. Ja, das ist wirklich eigentlich vollumfassend. Und so die letzten Situationen und Katastrophen, tatsächlichen Katastrophen, die wir hatten, die zeigen das ja. Also eine Pandemie war ja eine völlig andere Situation wie jetzt zuletzt dieser Großbrand in Wunsiedel. Also völlig anders gelagert, völlig anders zu managen, völlig anders auch zu organisieren. Also ganz, ganz anders. Und ich denke, das ist das Entscheidende, dass man versuchen muss, hier quasi alle möglichen Fälle sich mindestens zu denken, am Ende gelingt es nie, ja, aber mindestens zu denken und dann auch zu überlegen, wie musst du jeweils reagieren darauf? Also es ist immer unterschiedlich und ich glaube, deswegen kann man da gar nicht sagen, das beginnt dort und hört da auf. Aber Christian, du weißt es besser.
Ja, das ist ein hochkomplexes, sehr spannendes, hochdynamisches Thema, das wir zur Zeit haben. Vielleicht kann man es einmal so an drei Schlagworten festmachen. Wir haben ja aktuell drei große Herausforderungen, denke ich mal, in dem Bereich. Die erste große Herausforderung ist sicherlich der Klimawandel. Wir haben also in der Vergangenheit immer mehr und immer häufiger mit Extremwetterlagen zu tun, auch bei uns im Landkreis Wunsiedel, ob das jetzt Waldbrand ist oder Hochwasser oder Starkregenereignisse, vielleicht nach vorne gedacht auch mal sowas wie Hitzeplanung, müssen wir mal schauen, was man da machen kann. Die nächste große Herausforderung ist dann die Zeitenwende. Wir haben eine völlig veränderte geopolitische Situation mit dem Überfall von Russland auf die Ukraine. Und man darf vielleicht einen dritten Aspekt nicht vergessen, so das Thema Zinswende. Die Kassen im öffentlichen Bereich werden immer knapper gefüllt und wir müssen halt vom Prinzip den Spagat zwischen wünschenswert und notwendig gehen und versuchen da miteinander das Thema weiterzubringen. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Schlagwort, Kooperation, Zusammenarbeit, Ressourcen gemeinsam nutzen. Und da sind wir ganz extrem dran, zum Beispiel auch mit den tschechischen Kollegen. Konnte man natürlich beim Großbrand in Wunsiedel auch wieder zeigen. Da haben wir ein Spezialgerät gebraucht, da haben wir bei den Kollegen in Karlsbad angerufen, könnt ihr uns helfen? Und dann waren die sofort auf der Matte, waren bei uns und haben gesagt, wir fahren erst wieder heim, wenn es Feuer aus ist. Also so, glaube ich, muss es laufen.
Ja, und ich glaube, so ein kleines Detail, damit man sich das einfach auch vorstellen kann. Nehmen wir doch mal diesen Brand in Wunsiedel. Natürlich geht es da dann ganz unmittelbar um diese Brandbekämpfung, um den Schutz der Menschen, die dort gearbeitet haben, die dort vor Ort sind, die auch drumherum wohnen. Aber dann geht es halt auch um so ganz schnelle Dinge, dass du deine Fahrzeuge mit Wasser versorgen musst. Dass du plötzlich merkst, ja, die Wasserleitung genügt nicht, wir brauchen jetzt Tanker oder irgendwelche Möglichkeiten, Wasser heranzutransportieren. Du musst daran denken, dass du deine Einsatzkräfte, wir waren da ja tagelang dort, du musst sie verpflegen. Also du brauchst Küchenmöglichkeiten. Und also es sind so viele Kleinigkeiten, die da funktionieren müssen. Wir sind zwischenzeitlich auch technisch ja wirklich vorangeschritten. Du brauchst solche Dinge wie Drohnen, um einfach auch zu sehen, wo ist denn der eigentliche Brandherd, wie breitet sich das Geschehen weiter aus. Also so ganz viele Details und für all das brauchst du ja am Ende wieder Menschen, die es wissen können und die es dann auch tun. Ja. Und das ist schon wirklich hochkomplex und das alles in diesen Rahmen, Christian, du hast das schön geschildert, den wir ja nicht steuern können. Der Rahmen, der von außen ja letztlich aufgedrückt wird, ob das jetzt großpolitisch ist oder was auch immer.
Genau, also das wäre auch so meine Frage gewesen. Es gibt jetzt diese zentrale Stelle hier, aber du bist ja mit dem Dreiviertel-Landkreis und darüber hinaus im Austausch. Wer spielt da alles noch in dieses Thema mit rein? Mit wem bist du im Kontakt?
Naja, man muss, denke ich, erst mal im Haus anfangen. Also wenn wir so komplexe Schadenslage haben, die ein gewisses Ausmaß überschreitet, wo wir im Landkreis nicht mehr zurechtkommen, dann muss ich mal als Landratsamt Einsatzleitung übernehmen. Wir übernehmen da auch Verantwortung. Das haben wir bei dem Brand in Wunsiedel auch gemacht, zum Schutz unserer Bevölkerung. Und dann müssen halt zwei grobe Komponenten zusammenspielen. Ich habe den operativen Teil draußen mit der Feuerwehreinsatzleitung, mit der Sanitätseinsatzleitung. Landratsamt schickt einen örtlichen Einsatzleiter raus. Das ist der operative Teil. Aber wir als Landratsamt müssen ja unsere Verwaltungsaufgaben auch ordnungsgemäß erledigen. Und dann halt mit ein bisschen mehr Zug, ein bisschen schneller koordiniert. Und dann haben wir Führungsgruppe Katastrophenschutz. Haben einen eigenen Führungsstab dazu, den haben wir jetzt da aufgerufen und haben festgestellt, wenn man miteinander redet und vernünftig zusammenarbeitet, dann bringt man das operative und das administrative Geschäft wirklich vernünftig miteinander zusammen und wir gehen wirklich Hand in Hand gemeinsam durch diese Katastrophen durch und bewältigen die dann auch. Das ist mal im Haus und nach außen haben wir natürlich im Katastrophenschutz ganz viel Hilfspflichtige, weil wir als Landkreis ja keine eigenständige Katastrophenschutzeinheit haben, mit Ausnahme der Einsatzleitung. Und wir müssen uns natürlich der Hilfspflichtigen bedienen. Wir brauchen die Gemeinden, wir brauchen die gemeindlichen Feuerwehren, die Hilfsorganisationen, egal ob das jetzt eine Bergrettung ist, Wasserrettung, Landrettung. Wir brauchen das THW dazu, die Bundespolizei, die Landespolizei. Das sind so viele Akteure, die da am Tisch sitzen. Die muss man natürlich zusammenbringen und ganz, ganz eng mit ihnen arbeiten. Und wir hatten ja vor, in diesem Jahr eine große Waldbrandübung im Bereich Selb zu machen, eben wieder mit den tschechischen Kollegen zusammen. Die mussten wir dann natürlich absagen.
Weil da kam ein bisschen die Realität dazwischen.
Aber da hat man mal gesehen, wenn man so großes Schadensereignis plant, da haben wir in einem Planungsstab über 30 verschiedene beteiligte Organisationen. Das ging dann noch weiter, ja. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, private Waldbesitzer. Die muss man alle irgendwo zusammenbündeln und das ist so mein Job, das macht mir Spaß unheimlich. Mhm. Das ist so dieses generalistische Denken oben drüber, das alles unter einen Hut zu bringen.
Schlagen wir den Bogen nochmal zurück. Der Großbrand war ja der erste Katastrophenfall überhaupt hier im Landkreis, der ausgerufen werden musste. Wenn man Besucherin oder Besucher bei uns im Landratsamt ist und man kommt von der Tiefgarage rein, dann gibt es rechts eine Tür. Die sieht man normalerweise nie, wenn man so zum Aufzug und zur Zulassung geht. Die ist eigentlich immer zu. An dem Tag war die das erste Mal, also nicht nur offen, sondern in diesem Raum haben auch Menschen gearbeitet. Was ist das da unten? Das muss man, glaube ich, den Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, was es hier in diesem Haus gibt.
Ja, das ist aktuell im Fall einer Katastrophe wirklich dann das Herz.
Der Nukleus.
Ein Bunker, ein Bunker sozusagen, stammt eben noch aus der Zeit. Das Haus hier ist gebaut worden 1982. Ja, also es war noch die Zeit des Kalten Kriegs und es ist, glaube ich, eins der letzten Landratsämter, wo es solche Bunker noch gibt quasi. Und dort tatsächlich ist alles so ausgestattet, dass du quasi von jetzt auf gleich hochfährst, Systeme da hast und dann quasi eine Katastrophe entsprechend managen kannst. Genau, und das haben wir das erste Mal in dieser Art und Weise benutzen dürfen. Mhm. Und haben auch da schon wieder ganz, ganz viele Lehren daraus gezogen. Das ist immer das Schöne, ja. Also so eine Katastrophe ist natürlich zunächst wirklich im besten Sinne des Wortes katastrophal, aber es ist ja immer auch ein Lehrmoment. Und wir haben zum Beispiel da auch festgestellt, dass der Bunker natürlich immer dann, wenn du sehr viele Beteiligte hast, dann wird es schon auch durchaus
kuschelig, ja.
Kuschelig, ja. Und du nimmst dir dann hier und da auch so die Gelegenheit, ja, grafisch, physisch zu arbeiten, also wegzugehen von dem Digitalen, was da übrigens ganz wichtig ist, ja, dass du mal einen großen Plan hinhängen kannst, dass du mal also auf einen Blick eine Übersicht kriegst und eben nicht auf so ein Screen, ja, also dass du da ein bisschen händisch arbeitest. Das haben wir gemerkt, das ist schwierig. Deswegen sind wir da schon auch wieder am Überlegen, wie wir das und ob wir das verbessern können. Aber tatsächlich war das quasi das erste Mal in dieser Art und Weise dann auch in Benutzung und am Anfang, ich bin ganz ehrlich, war es auch ein bisschen schauerlich für mich. Ja,
weil schon wegen Beklemmen,
ja,
ne?
Schon. Ja,
gut,
schon.
Dass ihr das auch sagt.
Und ich glaube auch, also ich habe ja hinterher mal gleich das Gespräch gesucht, Christian. Ja. Für mich war das auch ein Raum, der jetzt nicht mein kreatives Denken fördert. Also dieses kreative Milieu ist in so einer Bunkersituation eher schwieriger darstellbar. Darüber denken wir aktuell auch nach, was können wir tun.
Aber man spürt so wegen den Ernst der Lage, ne?
Ich, wenn man absolut, da reingeht. Ja. Also da haben selbst so der hartgesottene örtliche Einsatzleiter von draußen von der Feuerwehr, der kam ja dann zu den Lagebesprechungen rein zu uns und selbst der hat zu mir gesagt, boah, das ist echt ein beklemmendes Gefühl, wenn man da unten reinmarschiert. Das ist alles nicht so ganz einfach, aber wir arbeiten da Veränderungen, Verbesserungen gemeinsam natürlich mit den Einsatzkräften und unserer Einsatzleitung und dann werden wir das in einem vernünftigen Weg weiterbringen. Genau. Mir hat das sonst so wahnsinnig Spaß gemacht, eigentlich so die Zusammenarbeit zwischen so, sage ich, Landrat, örtliche Einsatzleitung, Gefahrenabwehrkräfte draußen bei dem Einsatz in Hohenbrunn. Ich bin ja um 16:30 schon mit der Feuerwehr Markt Rettel zum Gefahrgutzug an die Einsatzstelle rausgefahren. Dann waren wir kurz draußen, dann kam der Landrat dazu, der Kreisbrandrat, und dann haben wir uns draußen verständigt, was machen wir denn? Boah, wenn wir Bevölkerung schützen, erklären wir einen Katastrophenfall und jetzt gehen wir in den Bunker. Dann haben wir kurz organisiert, sind miteinander reingefahren.
Sein Gesicht müssten wir noch sehen dazu jetzt im Podcast.
Und haben das echt vernünftig gerockt da unten.
Ja, und was vielleicht auch an dem Punkt für mich auch sehr beeindruckend war, das ist, es geht mir immer wieder so, ist mir im Vordorf auch so gegangen, muss ich ehrlich sagen. Wir leben hier in der Region natürlich auch davon, wir mögen vielleicht nicht die allerbeste Ausstattung haben. Ja, das ist vielleicht in Großstädten noch besser und keine Ahnung. Aber wir leben wirklich davon, dass wir uns kennen. Dass das alles nicht anonym ist und dass du jetzt genau weißt, okay, oh, jetzt wird es kritisch, wen brauche ich jetzt da? Ja, und auf wen kann ich mich verlassen? Und wer kann was? Also das hat mich wirklich beeindruckt, ja, dass da alle auch sofort da waren und Bürgermeister und die Pressestellen müssen ja da auch mitwirken. Ja. Du musst dir ja genau jedes Wort überlegen, das du da rausgibst. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und das kann man jetzt auch nicht sehen. Da, mir wirft es gerade die Gänsehaut auf, ja, weil mir das hat mich wirklich gepackt, weil das einfach dann so abläuft und wie du da auch wirklich sehr eng immer weißt, ja, da brauche ich jetzt den Hubert Stricker von der Polizei. Oder da brauche ich den. Ja. Oder was mir auch sehr beeindruckt hat, dass so aus dem Kollegenkreis, das wird dir auch so gegangen sein, du kriegst ja sofort Anrufe. Also der erste war zum Beispiel, erst habe ich mit Nikola Hofnig telefoniert und dann hat sofort der Oliver Weichel angerufen. Ja, also Oberbürgermeister aus Markt Edwitz, du Peter, wenn du mich brauchst, wenn ich dir helfen kann, sag Bescheid. Ja, also dieses Dabeisein, dieses Mitfirmen, das ist in dem Moment extrem wertvoll. Mhm. Und vielleicht noch so eine kleine Episode am Rande, weil das war auch wieder so lustig. Da stehen wir da im Bunker, ne? Mhm. Auf einmal geht mein Handy, ist Klaus Holitschek, leuchtet auf. Ja. Dann haben wir gedacht, okay, Fraktionsvorsitzende der CSU im Landtag, muss da doch mal schnell hingehen. Da bin ich schnell raus. Hat er eine Frage gehabt zum Wassersend, ja, also was thematisch ganz anderes. Und hat zu dem Punkt noch gar nicht gewusst, dass wir bei uns Katastrophe haben. Ja, und dann kommst du natürlich ins Gespräch. Und sie hat dann auch gesagt, oh, Gottes Willen, Entschuldigung, dass ich störe und wenn ich helfen kann. Also das habe ich sehr positiv wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen, dieses Miteinander.
Mhm. Viel draus gelernt. Trotzdem sind wir nicht scharf drauf, dass es gleich nochmal vorkommt.
Nein.
Nein. Unabhängig von diesem Großereignis, das jetzt, glaube ich, schon mal so, das war so der Stresstest für das, was haben wir, was können wir, wird ja jetzt technisch unheimlich viel gemacht. Zum Beispiel die Sirenen wurden jetzt umgerüstet. Das war auch sowas, das muss man dann den Leuten erst erklären. Erst gibt es diesen Warntag, dann heult bei uns nichts. Jeder sagt, wieso heult bei uns keine Sirene? So, jetzt werden sie umgerüstet, jetzt heulen sie. Jetzt muss man den Leuten vorneweg wieder sagen, Achtung, die Sirene heult. Ist ja keiner mehr gewöhnt. Also was ist das für dich für eine Lage, in der du dich da bewegst?
Ja, man darf es halt nicht isoliert, jetzt sage ich mal, um den Begriff vorsichtig zu gebrauchen, ein Kriegsszenario, das man mit den Sirenen verbindet, sondern man muss da vielleicht eher so den Allgefahrenansatz wählen. Ich brauche die Sirene halt zum Aufwecken der Bevölkerung. Zu Zeiten des Kalten Krieges, Peter, du hast es vorhin schon gesagt gehabt, da waren wir besser aufgestellt in Deutschland. Da gab es ja über 80.000 Sirenen. Das hat man halt nach Ende des Kalten Krieges vom Prinzip eingedampft und die Sirene zurückgefahren als Alarmierungsmittel für die Feuerwehren. Und jetzt versucht man halt seit diesem Jahr, vor allem bei uns im Landkreis, da sind wir, denke ich, auch ziemlich weit vorne dran, die bestehenden Feuerwehrsirenen umzurüsten, dass man die auch für die Warnung der Bevölkerung, unter anderem für den Zivilschutz mit diesem einminütigen Heulton, nutzen kann. Und da gehört aber nicht nur die Sirene an sich dazu, sondern wie du ja richtig gesagt hast, man muss das in die Bevölkerung transportieren. Und wir versuchen jetzt da ja auch, die Leute an die Hand zu nehmen. Ich denke halt einmal, wenn ich mich jetzt in die Lage von einem Bürger versetze, ich bin selber Bürger, wenn man heute einen Fernseher anmacht oder Radio oder Internet, dann heißt bloß noch, Krieg in Europa, alles ganz, ganz schlimm. Aber ich denke, unser Job ist es auch, die Bevölkerung da mitzunehmen, ein bisschen zu sensibilisieren, ja, aber ihnen auch Hilfestellung zu geben. Mhm. Deswegen waren wir ja dann zum Warntag auch mal im Bayerischen Rundfunk mit einem kleinen Fernsehbeitrag, wo wir erklärt haben, wie geht es mit der Umrüstung der Sirenen, beispielhaft dargestellt in Kirchenlammitz, dass man halt die Sirene auslöst. Und das ist das Signal für den Bürger, dass er halt dann sich informiert. Und da hat er ja bei uns grundsätzlich immer drei Möglichkeiten. Entweder schaltet er ein Radio an, wenn er keinen Sturm hat, nimmt das Autoradio. Und wenn ein Sturm da ist, dann kann er auch letztendlich auf die Website vom Landratsamt gehen. Und für uns ganz wichtig, wir schalten dann auch ein Bürgertelefon. Das haben wir ja beim Brand in Wunsiedel auch gemacht. Wir sind sofort ansprechbar für den Bürger, wenn er ein Problem hat. Und dann ruft er diese Nummer an und kriegt von uns Hilfe. Das sind also in sich geschlossene Systeme. Und neben der Sirene haben wir halt noch immer noch die Warn-Apps und dieses Cell-Broadcast, um die Info an die Bürger zu kriegen.
Aber das sind schon so Automatismen, die man eigentlich erst wieder an den Mann und an die Frau bringen muss. Das müssen die Leute eigentlich erst wieder so ein bisschen lernen,
trainieren,
oder?
Ja, tatsächlich. Man muss einfach die Systeme sich neu ausstatten, neu organisieren und man muss es dann wirklich auch üben. Mhm. Also das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Es gab ja früher immer diese Übungen. Ja, und ich glaube, da müssen wir auch wieder hin, dass man, die Feuerwehr macht das ja regelmäßig zum Beispiel, ja, da ist es vorbildlich, oder auch BRK und diese Hilfsorganisationen, aber eben die Behörden gar nicht so sehr. Und ich glaube, da müssen wir wieder ran, dass man auch im Haus sofort, wenn der Fall der Fälle ist, weiß, wer hat wo welchen Platz, wer hat welche Aufgabe und so weiter. Das muss tatsächlich beübt werden. Das ist wie Sport. Ja. Wenn du nicht ordentlich trainierst, wirst du kein Fußballspiel gewinnen.
Das ist sicherlich eine Aufgabe dann auch für das ganze Haus. Das machen nicht die zwei Katastrophenschützer alleine, sondern das ist eine Gemeinschaftsaufgabe von der gesamten Verwaltung und von der gesamten Bevölkerung insgesamt.
Genau. Das ist das. Und da gibt es ja auch, Christian, du hast ja bei der letzten Personalversammlung, oder was die vorletzte, weiß ich gar nicht, hast ja den Aufruf gestartet, dass wir da einfach freiwillige Verbündete brauchen. Da haben sich ja erstaunlich viele auch gemeldet und gesagt, Mensch, da will ich dabei sein. Also da rennt man, glaube ich, auch offene Türen ein. Ne? Ja,
definitiv, das hat mich echt gefreut, dass dann so viele Kollegen sich bereit erklärt haben, da in der Führungsgruppe Katastrophenschutz mitzuarbeiten. Die werden wir dann nächstes Jahr auch ausbilden bei uns selber im Haus. Und das bringt uns sicherlich weiter.
Ja, ich glaube, das muss man draußen auch nochmal erklären. Das sind also dann die Leute, die im Fall einer Katastrophe zusammenlangern müssen. Und da geht es auch tatsächlich darum, Dreischichtbetrieb und sowas sicherzustellen, dass einfach immer jemand da ist und jeder hat auch seine ganz fixe Aufgabe in dem Konstrukt.
Ja, das ist richtig. Ich meine, man hatte das Hochwasser in Südbayern im Frühjahr diesen Jahres gehabt. Da hat man ja festgestellt, dass so eine Katastrophenschutzbehörde dann durchaus einmal eine Woche oder 10 Tage durcharbeiten muss, wenn es halt hochkomplex ist. Dann brauchst du genügend Personal, damit das funktioniert. Und wir führen halt mit einem sogenannten Führungsstab, einer Führungsgruppe. Da gibt es halt verschiedene vordefinierte Funktionen, weil oberster Chef ist der Landrat, ganz klar, der politisch Gesamtverantwortliche. Aber der kann nicht alles managen allein. Da hast du halt in diesem Stab jemand, der kümmert sich um die Presse, einer kümmert sich um die Heranführung von Einsatzkräften. Andere machen eine Lagedarstellung. Und das ist halt sauber aufgeteilt und ähnlich abgespiegelt zur Einsatzleitung draußen und dann kriegt man das vernünftig gewuppt.
Genau. Und was vielleicht auch bei dieser letzten Katastrophe auch beeindruckend war, und das ist ja dann auch ein Punkt, den man möglichst auch mitplanen kann, ja, wir hatten wirklich eine extrem starke Begleitung durch die Medien. Mhm. Natürlich auch, weil wir entsprechend gute Fachleute im Haus haben, ich blinzel mal rüber.
Danke für die Blumen.
Die einfach auch wissen, wie man in solchen Situationen da einfach zu handeln hat, medial. Das war ganz wichtig für uns. Und ich glaube, das hat man auch gespürt. Das war hochprofessionell. Wir haben da keine einzige Meldung gehabt, die irgendwie tendenziös oder für die Bevölkerung angsteinflößend gewesen wäre, sondern immer wirklich sehr sachlich, sehr fundiert, auch im Detail durchaus, aber immer auch sehr verbindlich. Und das fand ich auch sehr, sehr starke Leistung.
Es ist auch eine sehr gute Partnerschaft. Also auch da sind wir wieder bei den Partnerschaften hier in der Region, die einfach zum Glück sehr, sehr gut funktioniert und wo jeder Einzelne davon profitieren kann, wenn es drauf ankommt, denke ich.
Ich denke, wir leben nach dem Motto, in Krisenköpfe kennen. Das muss vernünftig vorbereitet sein. Man rät sich vorher zusammen, stimmt sich ab, bleibt in Kontakt. Und ich glaube, die Stärke, das hast du wieder vorhin ja schon angedeutet, das ist einfach nur ein kleiner, schnuckeliger Landkreis. Wir kennen uns da herum im Fichtelgebirge. Das geht manchmal ein wenig ruppiger zu, aber wenn es pressiert, lagen wir definitiv alle zusammen. Und das ist gut so.
Das ist gut
so. Das müssen wir bloß einmal dann irgendwo den Schwenk noch hinkriegen, dass wir unsere Bevölkerung mitnehmen.
Genau, also das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil vorhin das Stichwort Blackout auch fiel. Das war ja dann so die ersten Szenarien, wo es dann hieß, ja, legt euch mal wieder einen Vorrat im Keller an oder ein Radio mit Batterie oder. Da im ersten Moment hörst du das so und denkst so, ja, klar, mache ich schon. Aber dann überlegst du nochmal, denkst, naja gut, warum eigentlich nicht? Spricht ja nichts dagegen. Also, wie ich noch Kind war, war das bei uns zu Hause selbstverständlich. Aber meine Großeltern waren halt Kriegsgeneration, da war das ein bisschen anders da. Und jetzt hat man das so verlernt.
Ja, aber das ist so ein ganz entscheidender Punkt, dass man, also jeder reagiert ja anders, wenn solche Szenarien aufgemacht werden. Ja? Der eine, der fährt sofort und kauft sich einen ganzen Transporter mit, keine Ahnung, Erbsensuppe. Und der Nächste sagt, ist mir egal. Und wir haben die Aufgabe, das einfach auch mit den Menschen so zu kommunizieren, dass sie mit Augenmaß und Klugheit sich einfach vorbereiten, ohne in Aktionismus oder gar in Angst zu verfallen. Mhm. Das ist unsere Aufgabe und da haben wir sicherlich auch noch zu tun. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich auch, dass quasi diese Katastrophen- oder Bevölkerungsschutzbehörde nicht in sich und für sich quasi im eigenen Saft schmort, sondern dass sie rausgeht, dass sie die Menschen mitnimmt, dass sie für die Menschen auch ansprechbar ist. Und auch da übrigens glaube ich, dass das bei uns in diesem, du hast es gesagt, schnuckeligen Landkreis, ist es auch machbar. Das hat man übrigens auch bei den letzten Katastrophen gesehen. Also bei uns ist es wirklich eher selten, dass es so diese klassischen Schaulustigen und Aufläufe und irgendwelche ungehaltenen Bürger und so. Es ist wirklich eher der Ausnahmefall. Wir haben sehr, sehr, sehr verantwortungsvolle Bürgerinnen und Bürger, die sich natürlich erkundigen, die auch mal Angst haben, aber die auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis dann zu den Entscheidungsträgern haben.
Ja, und die auch, sage ich mal, wenn es ein bisschen auf die Feuerwehrschiene runterbricht, so Großbrand, dann steht halt einmal ein Bürger, ein Nachbar da, der bringt dann Wurstzimmerl nach, wenn wir 3 Stunden draußen gestanden sind oder ein Tee.
Genau.
Aber steht nicht im Weg, sondern bringt was zu essen. Ja.
Und man sieht halt auch, dass so zarte Pflänzchen jetzt schon entstehen von Bürgern, die sich jetzt nicht dauerhaft an eine Hilfsorganisation binden wollen, sondern sich selber zusammenschließen, wie zum Beispiel die Ortshelfer in Weißenstadt.
Ja.
Bloßer Zusammenschluss von Menschen, die alle Fähigkeiten haben, die sagen, ja, wenn es richtig kracht, dann helfe ich. Mhm. Man hätte mal, keine Ahnung, beim Hochwasser vielleicht Sandsäcke füllen oder wenn wir das Blackout-Thema haben, jede Gemeinde würde dann einen Leuchtturm anbieten, wo sich die Bevölkerung hinwenden kann, um einen Notruf abzusetzen oder vielleicht einmal ein Problem abladen kann, dass die da vielleicht dort unterstützen. Das ist das eine. Das andere, wir versuchen jetzt nächstes Jahr zusammen mit dem BRK-Kreisverband Wunsiedel einen Erste-Hilfe-Kurs auf die Füße zu stellen mit Selbstschutzinhalten. Da gab es schon Initiative vom Bund in verschiedenen Modulen. Das geht also los von wirklich Unterricht für im Kindergarten für ein vierjähriges Kind bis zum Senior. Und dann war vorletzte Woche mit dem Kreisgeschäftsführer mal zusammen, dass man sagt, okay, wir versuchen mal nächstes Jahr so einen Samstagvormittagskurs zu bauen, wo man sich Erste Hilfe ein bisschen auffrischen kann und wo man so Selbstschutzinhalte, so Richtung Zivilschutz, wie bereite ich mich vor, was muss ich an Vorratshaltung machen. Mhm. Das versuchen wir dann so ganz zart mal jetzt ein bisschen in die Bevölkerung reinzukriegen, dass wir da weiterkommen. Und ansonsten, der Bürger kann sich natürlich immer informieren auf der Website vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wo man halt die ganzen Dokumente hat, wie, was mache ich an Vorratshaltung, weil auch klar ist, wenn wir so komplexe, große Schadenslage haben, wird die Feuerwehr und der Rettungsdienst nicht mehr so schnell da sein und helfen können, weil es einfach zu viele Betroffene sind. Mhm. Und da muss ich mich halt selber mal versorgen. Und so eine Marschrichtung in Deutschland ist, man sollte halt Vorräte für 10 Tage daheim haben. Warum 10 Tage? Man muss ja immer wegen sowas planen, was nicht ganz ausgeschlossen ist, aber vielleicht doch einmal stattfinden kann. Wenn man sagt, was ist denn in der Vergangenheit passiert, wie zum Beispiel Schneekatastrophe im Münsterland, da ist mal 3-4 Tage der Strom weg, dann brauche ich vielleicht 3-4 Tage, bis die Lieferketten wieder hochgefahren sind, ein bisschen am Puffer. Dann bin ich bei so eine Woche bis 10 Tage. Und wenn ich da ein bisschen was im Keller habe, so wie es praktisch meine Oma damals gehabt hat, ja. Einmachgläser, Einweggläser mit irgendwelchen Sachen.
Aber auf gar keinen Fall Klopapier haben sie dann, ne?
Genau.
Das können wir auch mal nutzen an der Stelle, dass das wirklich Schwachsinn ist.
Genau. Also, ja, ich glaube, das ist also der Punkt, dass man da mit den Menschen auch in einer ruhigen, ja, vernünftigen Art, ja, so dieses Thema Vorratshaltung, wie kann man das organisieren? Da kann man sicherlich auch mal überlegen, wie schaut denn so ein Standardvorrat für, was weiß denn ich, 4 Köpfe aus, ja? Dass man einfach da ein bisschen Hilfestellung leistet und wirklich aber auch aufzeigt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, jetzt durchzudrehen. Ja, überhaupt keinen Sinn. Weil, also wir haben das ja gehabt beim Thema Blackout. Also wenn es ja wirklich so sein sollte, dass uns da 5, 6, 7 Tage der Strom ausfällt und wir haben keine Chance, Ersatz zu leisten, nur dann passieren ganz andere Dinge. Ja. Also auf sowas brauchen wir uns gar nicht vorbereiten, weil wir das gar nicht mehr managen können. Mhm. Also wir müssen die Dinge organisieren, die wir in der Hand haben. Ja. Und das mit Vernunft, ja, mit natürlich auch mit Akribie, das ist da ganz wichtig, man darf es nicht unterschätzen, aber auch nicht mehr und nicht weniger, Stichwort Klopapier.
Genau. Dann bleibt uns auf die nächsten Themen vorauszublicken. Also du sagst es schon, man überlegt sich halt hier und da Veranstaltungen zu machen, ins Gespräch mit den Leuten zu kommen. Das wird sicherlich die nächsten Monate ein großer Schwerpunkt sein.
Waldbrandübung werden wir nachholen. Wir werden es höchstwahrscheinlich wieder zum Auftakt Feuerwehr Aktionswoche dann nächstes Jahr im September.
Mhm. Das war ja so ein Versuch, den Menschen zu zeigen, wie geht man das eigentlich an. Ne?
Das wird das Thema sein und dann versuche ich halt auch mal so irgendwo unseren Internetauftritt im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz, was ja der Bevölkerungsschutz im engeren Sinne ist, ein bisschen aufzupeppen, dass man die Informationen bei uns auf der Website zentral bündelt, dass der Bürger halt sich da informieren kann und er kann ja auch mal anrufen und fragen.
Ein weites Feld, wir könnten noch ewig weiterreden, aber sonst sprengen wir alle zeitlichen Grenzen. Ich bin auch sehr froh, also mit dem Kindermitbringtag, das ging eigentlich ganz geschmeidig. Danke für die Zeit, danke für die Infos und wir reden an nächster Stelle bestimmt nochmal weiter.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.